Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Und ich begrüße wie immer hier bei mir Yusuf. Hallo Yusuf, grüß dich.
Hallo Christian.
Ja, Mensch, Yusuf, wieder eine Woche voller News und Ereignisse. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil unser Zettel schon wieder so vollgepackt ist mit Technik-News, aber auch, sagen wir mal, mit so allgemeinen Entwicklungen. Und also, was mich jetzt so umtreibt, damit würde ich mal gern anfangen. Das ist so ein, ja, fast schon philosophisches, aber du hast ja vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, natürlich auch ein möglicherweise rechtliches Thema, nämlich wie verhält es sich denn mit Zugriffen von KI-Bots, KI-Agenten oder auch diesen neuen Browsern, die es jetzt gibt, auf Inhalte im Web? Also wenn die jetzt zum Beispiel im Auftrag des Nutzers auf eine Website zugreifen und die Website möchte das aber nicht. Also ist das dann noch Crawlen? Ist das als automatischer Abruf zu werten oder ist es eher so wie eine menschliche Nutzerinteraktion? Also Hintergrund ist so ein Artikel von Cloudflare, der jetzt gerade kursierte. Ich glaube, gestern kam der raus oder vorgestern. Und sie haben ja beschrieben, wie Perplexity, Sperre durch Robots.txt, durch Firewalls und so weiter umgeht, durch verschiedene Techniken. Und da ist jetzt eine Diskussion drüber entbrannt, ist das legitim oder nicht? Also das ist jetzt schon wieder so ein Schritt zu dem, was wir nachher noch thematisieren werden, nämlich zum Agentenzeitalter. Aber jetzt mal ganz generell würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Wie würdest du das einordnen? Also sind solche Zugriffe, also wenn ich jetzt zum Beispiel der KI sage, geh genau auf diese Seite und besorg mir da Inhalte, würdest du das eher als Bot-Abruf oder als Nutzerinteraktion bezeichnen?
Ja, es kommt drauf an.
Hat sich befürchtet.
Ja, das ist genau die Krux, die da drinnen hängt. Weil auf der einen Seite, ich will ja die Inhalte. Ne? Also ich suche ja nach einer gewissen Information und ich will ja auch die möglichst schön übersichtlich haben. Das heißt, ich als User will das natürlich. Das heißt, aber ich will auch einen Chatbot, ich will auch keine Links sehen. Ja? Das ist halt eher etwas, was natürlich der die Informationen erstellt, natürlich verhindern will. Weil der will ja, dass ich auf seine Seite komme und dass ich mir dort irgendwie Werbung anschaue oder sonst irgendwas oder irgendwelche Produkte von ihm kaufe oder ein Abo abschließe oder was auch immer. Insofern ist die Frage, ob ich das will, wahrscheinlich gar nicht so relevant. Weil natürlich will ich das. Ja? Die Frage ist, wollen das die Betreiber? Ja. Und hier ist, glaube ich, das Problem bei Perplexity vor allem das gewesen, dass die halt extrem findig waren, wie sie das Problem umgangen sind. Ne? Also zuerst, sie haben einen Crawler losgeschickt, da ist in der Robots.txt gestanden, du Perplexity nicht, na gut, dann haben sie halt einen neuen Bot gestartet, irgendeinen gemaskten, und haben das dann dort abgegriffen. Und wenn dann irgendwie Cloudflare dann die IP-Adresse gesperrt hat, dann haben sie über einen Proxy, sind sie über einen Proxy gegangen und haben dort die Informationen mit einem gemaskten Bot erst wieder geholt. Ne? Das heißt, sie haben alle Schranken umgangen, die einem Cloudflare auch angeboten werden. Und natürlich haben die das an den Pranger gestellt, Cloudflare, weil sie gesagt haben, hey, wir sind jetzt die Gatekeeper im Internet und an uns kommt sie nicht vorbei, wir sind die großen Helden und wir retten euch vor den bösen Bots. Ja? Und dass man das halt nicht machen kann in Wirklichkeit, weil halt das Internet ist und es ist frei und es gibt 1000 Varianten, um das zu umgehen. Haben die sich ein bisschen bloßgestellt gefühlt, klarerweise, die Cloudflare. Und auf der anderen Seite hat sich Perplexity dann gesagt, hey, aber wir tun das ja, weil die Kunden das wollen. Ja? Und jetzt ist, glaube ich, die Problematik, wenn Perplexity Google wäre, das heißt, sie indexieren das, um dann dir anzuzeigen, geh auf diese Seite. Und dann gibt es eine kurze Beschreibung. Auf dieser Seite findest du diesen Inhalt von der Information, die du gerne hättest. Und der Kunde, also ich, gehe dann drauf und klicke drauf und gehe dann auf die Seite und lese mir das durch. Da hätten wir kein Problem. Mhm. Aber Perplexity nimmt das ganze HTML-File, fasst das zusammen, verdichtet die Information genau auf die Information, die der User haben will, und liefert ihm genau den Inhalt. Und ob er das jetzt von 5 Seiten zusammen aggregiert oder von einer Seite, ist ja dem User selber wurscht. Ja? Weil ich will ja quasi diese diverse Sicht haben und ich will ja aus all den Quellen alle Informationen zusammen haben. Das ist ja etwas, was mich vorher gequält hat mit Google, dass ich da auf alle 5 Blue Links klicken muss, um dann mir eine halbwegs klare Sicht zu dieser Information zu machen. Das heißt, es war sehr aufwendig für mich und das Perplexity oder auch all die KI-Modelle vereinfachen mir diese Sachen, indem sie das zusammenfassen oder halt verdichten oder halt konzentriert auf diese Informationen gehen. Ja? Und jetzt ist es natürlich die Frage, okay, für wen ist das jetzt gut und für wen ist das schlecht? Ja? Für den User ist es super. Und für den Betreiber ist es schlecht. Aber zu sagen, das hat mit dem Bot zu tun, weiß ich nicht, ob das die richtige Diskussion ist. Ja,
Ja, ich meine, im Prinzip ist es ja so, wenn man das mal so ein bisschen bildhaft vergleicht. Also es gab ja oder es gibt heute auch noch Zeitschriftenhandlungen, Presse, Buchhandlungen, ja. Es gibt jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt da reingehe als jemand, sag ich mal, ich bin jetzt der KI-Agent, ich gehe jetzt da rein, nehme mir aus jedem Regal eine Zeitung, lese mir da durch, was drinsteht und stelle sie wieder zurück. Gehe dann raus, ohne zu bezahlen, ja. So. Oder ich gehe halt als Kunde rein, hol mir, keine Ahnung, die Süddeutsche oder irgendwas, ja, bezahle die und nehme die mit. Ja, und dann kann natürlich der Betreiber von diesem Zeitschriftenladen, analog natürlich der Betreiber der Website, kann natürlich sagen, nö, also dich, der du da nur immer die Informationen abgreifst und nichts bezahlst, dich will ich hier nicht haben. Aber dich, lieber Kunde, der du bezahlst und ganz normal die Zeitung da bei mir erwirbst, du darfst weiter rein. Also insofern würde ich auch dir zustimmen, dass es gar nicht so sehr drauf ankommt, was jetzt der Kunde möchte, ja, weil der Kunde möchte natürlich immer möglichst viel, möglichst billig, sondern was der Anbieter will, weil ohne dass der Anbieter für seine Leistung irgendwie kompensiert wird, wird es halt die Leistung irgendwann nicht mehr geben.
Ja. Und ich glaube, was man auch noch unterscheiden muss, es gibt ja auch noch die dritte Variante. Ich gehe in den Laden, kaufe all die Bücher und dann stelle ich mich vor den Laden und sage, bei mir gibt es das alles umsonst.
Ja, genau. Das ist auch ein gutes Problem.
Also, und das wäre quasi das Training. Also wenn diese Daten zum Trainieren von Modellen verwendet würde.
Ja? Ja, bloß hast du die, also als KI hast du die Bücher dann oder die Zeitschriften gar nicht gekauft, sondern du hast sie halt für Oma abgerufen normalerweise.
Genau. Oder ja. Noch schlimmer, genau. Ja. Also, aber selbst wenn ich sie bezahlt hätte, wäre es immer noch so, dass ich quasi, also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den Bots, die quasi hingehen, um die Information kurzfristig abzurufen und dem Kunden zu zeigen oder dem User zu zeigen, und den Bots, die Informationen crawlen und dann für Trainingszwecke verwenden. Ne?
Genau, und, genau.
Und oft ist das ja in den Bots jetzt gar nicht so klar, ne? Weil Google sagt, ist mir wurscht, bei mir gibt es nur einen Bot. Ja?
Ja.
Und du kannst ihn blocken, dann bist du halt raus. Oder du blockst ihn nicht, dann bist du dabei. Aber dafür klauen wir dir alles. Ne?
Ja. Also, ja, klar. Also ich glaube, das ist die Frage, was jetzt das Crawlen zum Trainieren angeht, die ist ja auch mehr oder weniger unstrittig an der Stelle. Ne? Also ich glaube, es geht jetzt wirklich um diesen Fall, was passiert, wenn ich jetzt sozusagen ad hoc Infos von einer bestimmten Seite über die KI haben will. Ja, und die KI sie dann in dem Moment sozusagen in meinem Auftrag abruft. Ja, und das ist dann wahrscheinlich eher so zu vergleichen mit, die KI geht in den Laden, nimmt sich die Zeitung, ruft die Inhalte ab, geht wieder raus und gibt sie mir für Umme.
Mhm.
Ja, also, ja, aber da wird wahrscheinlich, also auch noch eine Regelung, oder da besteht eine Regelungslücke im Moment, würde ich mal vermuten, die dann irgendwann gefüllt werden muss, mehr oder weniger. Ob das gelingen wird, ist wiederum die andere Frage.
Also ganz ehrlich, also wenn ich jetzt Content-Anbieter bin, ja, und ich und Perplexity also egal, sie gehen auf meine Seite und also irgendein ein User stellt eine Frage bei Perplexity, was auf meiner Seite relevant dargestellt wird, meiner Meinung nach. Ja? Das heißt, ich habe einen Content generiert, der genau diese Frage beantwortet. Dann sollte mein Content so unique sein in Wirklichkeit, dass der Kunde sowieso auf meine Seite gehen will. Und solange Perplexity die Quellen angibt, und das tun sie ja, ist es eigentlich meine Schuld, könnte man jetzt behaupten, wenn man das in so kurzen Dingen zusammenfassen könnte, ja, dass das in einem Dreisatz-Element irgendwie bei Perplexity aufgearbeitet wird. Hm. Und wenn das aber so relevant ist für diesen User, dann wird er sowieso auf meine Seite gehen. Ja? Hm. Weil dann will er das ja von der Originalquelle haben und nicht irgendwas zusammenkopiertes oder zusammenaggregierte Informationen haben wollen.
Ja,
das heißt, es ist schon auch eine Frage der Qualität und je höher die Qualität ist, desto eher wird auch der User auf den Link klicken, wenn die Information, die da zusammengefasst ist, relevant ist. Ich meine, was Perplexity noch tun könnte, ist, dass sie die Zusammenfassungen sie fassen nicht nur zusammen, sondern bauen noch eine Art Call to Action. Und wenn du mehr wissen willst, dann klick auf die Seite. Ja? Dann würde das Problem schnell verschwinden und es würde auch die Klickrate sich massiv erhöhen. Ja? Aber natürlich will Perplexity das auch nicht, weil die wollen ja nicht, dass die Leute aus ihrer Seite verschwinden. Also das heißt, da ist wieder das Incentive-Problem. Ja? Wenn jetzt aber Perplexity dafür bezahlt werden würde, dass sie dorthin irgendwie verlinken, dann wäre das wieder eine andere Sache. Ja, das heißt, wenn es ein Payment-Modell gäbe, wo Perplexity Geld damit verdienen kann, dass sie den Traffic irgendwo hinbringen, also von den Content-Creatern auch was bekommen, ja, oder es gibt eine Revenue-Share, dann wäre das alles wieder ein bisschen fairer. Aber nur zu sagen, der das liefert, muss jetzt zahlen oder der den Content produziert, muss zahlen, ist halt beides nicht die Lösung. Das heißt, es muss irgendeine Art von Revenue-Share-Modell geben, wie es das ja bei Google gibt. Es gibt das Payments-Modell und es gibt den Traffic als Wiedergutmachung. Ja,
ja, genau. Also in irgendeiner Weise muss eben eine Kompensation stattfinden. Sonst wären wir da halt zumindest bei denen, die eben von dieser Art Traffic abhängig sind, werden wir da dann deutliche Marktbereinigung sehen. Also sprich, es wird immer weniger geben, die überhaupt noch bereit sind, Content zu erstellen und mit den entsprechenden negativen Folgen auch für die Gesamtinformationslage. Ja. Okay, ich würde sagen, damit kommen wir, weil wir auch einen sehr großen Block haben heute im Bereich KIs Next Topmodel, gehen wir zu diesem über. Und ganz frisch hat ja jetzt OpenAI seine schon länger erwarteten Open Weights Modelle veröffentlicht, die bereitgestellt. Und da gibt es zwei Varianten. Eine etwas größere und eine etwas kleinere. Beide kann man theoretisch lokal betreiben. Für die größere braucht man dann aber schon, glaube ich, ordentlich Speicher oder auch eine leistungsfähige GPU. Und für das kleinere, da genügt schon ein modernes Smartphone. Und die haben trotzdem beeindruckende Fähigkeiten. Hast du es dir schon mal angeschaut? Was sagst du dazu?
Ja, die Message ist ja sehr, sehr jung. Das heißt, gestern am Abend ist das, glaube ich, rausgekommen. Die GPT OSS 120b und GPT OSS 20b. Und das ist das schon lang angekündigte Open Weights Modell. Das heißt, die Gewichtungen in den Parametern sind hier mit abgebildet. Das heißt, man kann selbst trainieren. Also man kann hier Feintuning machen, man kann hier die Model Weights verändern und spezielle Modelle weiterentwickeln. Also ich hatte noch nicht die Gelegenheit, es zu installieren oder es irgendwo auszuprobieren, aber ich habe ein bisschen was drüber gelesen. Also in der kurzen Zeit, wo es jetzt raus ist, gibt es jetzt schon die ersten Benchmarks und die ersten Ergebnisse und die sind alle sehr vielversprechend. Und insofern, dass das das erste westliche Open-Source-Modell ist, das an eben die klassischen Foundation-Models irgendwie rankommt. Also es ist auf demselben Level wie die GPT-Modelle, also von OpenAI, wie die kommerziellen Modelle. Das lässt uns vermuten, dass jetzt wahrscheinlich bald GPT-5 rauskommt und dann ist es nicht mehr auf demselben Level. Aber dass die sagen, okay, alles, was wir bis heute State of the Art haben, das machen wir jetzt Open Source und Open Weights, weil das nächste, was wir raus haben, ist so viel besser, dass es wurscht ist. Ja? Also das ist jetzt mal meine Interpretation auch vom Zeitpunkt her, weil wenn ich das richtig gelesen habe, soll ja GPT-5 morgen oder die Woche irgendwann rauskommen.
Später die Woche hieß es, ja. Also das kann alles möglich heißen, kann auch sogar heute heißen.
Ja, vielleicht sogar heute. Ja. Also, aber das sagt mir einfach, dass die wahrscheinlich schon einen deutlichen Sprung gemacht haben, sonst würden sie diese Modelle jetzt nicht rausbringen. Das ermöglicht vieles. Also wenn ich jetzt nur unsere eigenen Use Cases anschaue, wo wir derzeit sehr stark mit den großen Foundation-Model-Anbietern arbeiten. Wenn ich das jetzt lokal betreiben kann und das auf einer halbwegs akzeptablen GPU, dann spart das extrem Kosten. Und auch was die Regulierung angeht, also wir haben ja jetzt auch seit 2. August jetzt diese neue, den AI-Act quasi in der nächsten Phase, was uns schon mal dazu treibt, dass wir jetzt Dokumentationen machen müssen, weil das jetzt auch, also weil wir das halt reporten müssen auch. Und alle anderen natürlich auch, ja. Wir sind zwar kein großer Modelanbieter, aber es geht ja sogar noch tiefer. Also du musst ja, wenn du solche Modelle einsetzt, musst du die ja dokumentieren und bekannt geben und was du da verwendest und dergleichen. Und wenn wir jetzt sowas verwenden würden, dann wäre das noch viel umfassender. Weil jetzt können wir darauf verweisen, dass wir OpenAI, Gemini oder Anthropic verwenden. Und jetzt, wenn wir das selbst umbauen würden oder feintunen würden, dann müssten wir eine riesen Dokumentation abgeben. Ja? Also auf der einen Seite erlaubt es jetzt eine bessere, reguliertere Implementierung von Modellen, Senkung der Kosten. Gleichzeitig ist es bürokratisch seit dem 2. August quasi ein Riesenaufwand. Ja.
Mal wieder.
Das zu verwenden.
Ja. So viel zum Thema weniger Bürokratie. Da kommt immer wieder.
Es ist wirklich absurd, was man da dokumentieren müsste. Also wenn man sich wirklich genau dran hält, müsste man jetzt wirklich, wenn man sowas einsetzt, umfassend alles dokumentieren. Und wenn ich da noch was feintunen würde, wäre es noch schlimmer und dann würde ich vielleicht in irgendwelche Sphären kommen, wo dann irgendein die EU-Regulierung irgendwie Rückfragen stellt, wie wir das jetzt genau nutzen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch der Grund, warum OpenAI gesagt hat, ja, wurscht. Wenn sie es einsetzen, haben sie so einen Overhead an Bürokratie. Es verwendet eh kein Schwein.
Interessant. Ja, also das wird zu beobachten sein, wie dann der Einsatz tatsächlich stattfinden wird und ob das wirklich akzeptiert wird oder ob die Menschen, das hat ja glaube ich auch Sam Altman in seinem Post auf X gestern noch geschrieben, dass es halt viele Menschen gibt, die halt aus Bequemlichkeit einfach weiter ChatGPT verwenden. Und dann einfach die vorgefertigte Lösung nutzen. Noch eine kurze Anmerkung zu GPT-5. Das hat ja, glaube ich, also wenn ich es richtig gesehen habe, Sam Altman mit einer Atombombe verglichen. Also da gab es ja dieses bildhafte, also ich weiß jetzt nicht, wie genau jetzt dieser Kontext ist, aber in puncto Potenzial, Gefährlichkeit und so weiter. Also wenn es wirklich so wäre, dann müssten wir da massive Leistungssteigerungen erwarten von diesem Modell, oder?
Das wird sicher kommen. Also wir haben ja letzte Woche gesprochen über das Modell von Gemini, das ja die Olympiade, die Mathematik-Olympiade geholt hat. Gemini hat das ja sogar public gestellt. Ja? Also das ist eines der, der AI-Updates. Die haben das DeepThink zwar in einer abgeschwächten Version jetzt public gestellt. Und da, also aber halt noch nicht für alle, ja. Und da sieht man schon, dass das halt massive Auswirkungen haben könnte. Ja, also es sind die Geschwindigkeit ist so schnell und die Fähigkeiten sind so massiv, dass man im Moment das werden wir dann auch als Hauptthema dann auch nochmal ansprechen, dass man jetzt gar nicht sagen kann, was das für Auswirkungen haben wird. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass die Auswirkungen massiv sein werden. Ja.
Okay.
Und auch GPT-5 wahrscheinlich alles aus den Angeln reißt, was wir bis jetzt gekannt haben.
Okay. Ja, also es hört nicht auf. Es geht immer weiter. Man kommt nicht zur Ruhe. Ne? Aber bleiben wir noch ein bisschen bei Google. Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, Genie 3 oder Genie 3, ein World Model mit beeindruckenden Fähigkeiten. Ich habe also ja auch mal die Seite so ein bisschen angeschaut, auf der das dokumentiert wird. Also man kann sozusagen auch, wie der Name schon vermuten lässt, man kann wirklich auch in einer virtuellen Welt sich bewegen mit Echtzeitreaktionen. Wenn man sich mal überlegt, was das für Möglichkeiten für Anwendungen erlaubt. Ja, also ich denke es natürlich als alter Gamer erstmal an Computerspiele, die alles, was bisher da gewesen ist, in den Schatten stellen, aber überhaupt Simulationen, also das Holodeck von Star Trek oder das ist ja da gegen kalter Kaffee, ne?
Ja, du wirst lachen, das war auch meine erste Assoziation, das Holodeck, wenn ich das gesehen habe. Das war auch so, okay, wir sind da, wir haben das Holodeck erfunden.
Ja.
Aber vielleicht mal für alle, die es noch nicht wissen, DeepMind hat Genie 3 rausgebracht und der Unterschied, also das Besondere an Genie 3 ist, es ist ein World Model. Das heißt, es ist kein, ich hätte jetzt fast falsch gesagt, es ist kein autoregressives Modell, aber das stimmt nicht, weil es ist ein autoregressives Modell, aber es ist auch ein World Model. Das heißt, es ist der erste Hybrid, der autoregressive Modelle wie eben Veo, also dieses Video-Tool mit den World Models kombiniert. Das heißt, du hast der Unterschied zwischen einem World Model und den klassischen Large Language Models ist ja, dass diese Large Language Models autoregressiv sind. Das bedeutet, es wird immer vorausgerechnet, was als nächstes, also was ist das nächste Frame. Es wird so eine Art, Wette, was ist der nächste Buchstabe, das nächste Bild, das nächste Pixel, ja? Und World Models funktionieren aber grundsätzlich anders. World Models erkennen die Physik oder erkennen ganze Objekte in ihrer Ganzheit. Das heißt, sie funktionieren so ein bisschen wie die kortikalen Säulen in unserem Gehirn, ja? Dass ganze Objekte wahrgenommen werden und diesen Eigenschaften angeeignet sind. Das heißt, und auch die Welt, in der sie sich bewegen, nach Regeln ablaufen. Das heißt, es weiß, was Physik ist, es weiß, was Gravitation ist, es weiß, wie sich eine Kugel bewegt oder wenn man sie rollt oder wenn sie irgendwo über die Kante geht, was passiert. Ja? Das heißt, sie kann simulieren, was passieren wird. Und das, was halt Google jetzt gemacht hat, ist, diese World Models waren nie gut darin, wirklich grafisch oder darstellerisch gute Simulationsbilder zu erzeugen. Deswegen haben sie die autoregressiven Modelle hergenommen und diese Video-Model-Systeme hergenommen und haben sie kombiniert mit den World Models und konnten jetzt ganze Welten erschaffen. Und das hat die Vorteile, dass sie mehrere Minuten eine konstante Umgebung halten können. Und das heißt, das Ding simuliert nicht nur, was gezeigt wird, sondern simuliert, wie der gesamte Raum ausschaut und alles, was sich da drinnen befindet, für eine gewisse Zeit mit 24 Frames pro Sekunde und 720p. Ja? Das heißt, es muss nicht immer neu berechnet werden, was jetzt, wenn ich jetzt irgendwo, also da gibt es dann diese Bilder auf dieser Seite, wenn ich jetzt, du siehst jemanden malen, ja, also er malt die Wand an, dann dreht er sich weg, es ist aus dem Bild, malt dort auch, dreht sich zurück und dort ist noch das Gemalte da. Ja? Also das, die Welt, wo das drinnen war, hat sich nicht verändert. Und das ist quasi ein Durchbruch. Also diese Konstanz innerhalb der World Models, dass sich die Simulationen merken können, wie alles in diesem Raum da ist. Wie unser Gehirn. Also wenn wir in einen Raum gehen, wissen wir, was da alles da ist. Und unser Gehirn berechnet, wenn wir uns links oder rechts drehen, was wir dort sehen werden. Ja? Und wenn wir etwas nicht mehr sehen, dann wissen wir, es ist etwas passiert, was wir nicht gesehen haben. Ja? Es ist, das Fenster ist jetzt plötzlich zu. Wahrscheinlich ist es dann ein Windhauch gewesen. Ja? Und das ist deswegen wichtig, weil du jetzt ganze Modelle, also du kannst jetzt ganze Welten simulieren. Und das heißt, du bist jetzt nicht mehr darauf angewiesen, Roboter zu bauen, die in die echte Welt rausgehen und Erfahrungen machen, sondern du kannst Situationen simulieren. Und damit kannst du in der Robotik komplett neue Use Cases. Also du kannst sagen, okay, das ist jetzt meine Fabrik, ja, und in meiner Fabrik passieren folgende Dinge. Und jetzt muss ich aber nicht mehr den Roboter dorthin stellen und der muss das jetzt irgendwie mühsam irgendwie erlernen, sondern ich simuliere diese Welt, simuliere den Roboter in dieser Welt, wie er diese Tätigkeiten tut, lerne das alles in mein Modell und kann es dann einfach übertragen auf den Roboter und der funktioniert. Und jetzt öffnet sich die gesamte Welt für selbstlernende Systeme. Also wir kommen dem AGI echt nahe, weil nur durch das selbstlernende Modell in einem World Model ist es möglich, dass der quasi auf unvorhergesehene Situationen auch reagieren kann und dass der kontinuierlich lernen kann. Und dann sind wir wieder weg von diesem Pre-Training und kommen zu den ersten Modellen, die selbstlernend sind oder halt iterativ lernen. Und das kannst du jetzt skalieren nach Rechenleistung, weil vorher warst du limitiert durch die reale physische Welt und die Zeit, die du da drinnen verbringen kannst. Und jetzt kannst du einfach hingehen und du simulierst diese Welt, spielst sie in Fast Forward, ja, und kannst die gesamte Welt simulieren, wenn du genug Rechenleistung hast und kannst in kürzester Zeit AGI erreichen, wenn du genug Rechenkapazität hättest. Also das ist bumm. Ja.
Krass. Ja, also da, wie gesagt, ich denke gerade wirklich an Open-World-Simulationen, an nie dagewesene Möglichkeiten, irgendwie Welten zu simulieren, Spiele zu simulieren, Spiele zu entwickeln. Aber das, was du sagst, das geht natürlich weit über das hinaus. Das kann das ganze Leben betreffen und vielleicht irgendwie dazu führen, dass wir wirklich bald Maschinen oder Roboter oder wie auch immer haben, die dann da hier durch die Straße laufen und sich ganz normal verhalten, in Anführungszeichen. Ja.
Genau, ja.
Ja, also
Ich kann gar nicht sagen, was das für ein Sprung ist, also was das eigentlich bedeutet für eben die Entwicklung von AGI und ESI. Weil bis jetzt gab es Limitierungen, die halt, sag ich mal, in der physischen Welt vorhanden waren. Also man konnte gar nicht genug Roboter bauen und selbst wenn man sie gebaut hätte, hätten die gar nicht so viel simulieren können. Aber jetzt kannst du die gesamte Welt simulieren, wenn du genug Rechenleistung hast. Und du kannst alle Situationen der KI selbst sagen, hey, generier mir hypothetische Situationen jeglicher Art, so aller AlphaGo. Ja? Also du spielst gegeneinander und spielst aber alle Spielzüge durch in kürzester Zeit, also so viel Rechenleistung, wie du hast. Nicht so, wie wenn ein Mensch miteinander spielen würde, sondern du simulierst einfach alles durch, ja? Und kommst dann auf Situationen oder Erkenntnisse, die du als Mensch nie erreicht hättest.
Ja, 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 unglaublich. Und was meinst du, wenn du sagst, Rechenleistung ist so der limitierende Faktor, ist das mit den heutigen Maßstäben oder mit den heutigen technischen Möglichkeiten schon erreichbar, also in Richtung AGI zu kommen auf diese Weise, oder fehlt da noch was?
Also ich verstehe jetzt, was all diese Front Labs, also diese Foundation Model Labs, alle meinen, wenn sie sagen, es ist nur eine Frage des Computes. Ja? Weil wenn die das schon, also ist ja nicht so, dass die das seit gestern wissen. Und ich habe schon einen Google DeepMind Podcast letztes Jahr gehört von David Silver, der schon darüber geredet hat. Ja? Also der David Silver ist einer der führenden Wissenschaftler in dem Bereich, ja. Also im Bereich World Models. Und der hat schon darüber geredet, das heißt, der hat das wahrscheinlich schon gehabt, und es gab ja auch schon Genie 1 und 2 und die waren halt limitiert. Das heißt, der Grund, warum die jetzt alle sagen, hey, Rechenleistung, Rechenleistung, Data Center, Strom, 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 ja, ist genau der. Weil jetzt ist tatsächlich nur noch mehr Rechenleistung der limitierende Faktor. Ausschließlich, weil je mehr Rechenleistung du hast und je mehr Strom du hast, desto eher kannst du diese World Models schneller trainieren, Simulationen darstellen, die in echten Situationen relevant sind. Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, ich kuratiere Situation A und Situation B und dort wollen wir gut sein und da bringen wir jetzt Produkte raus und so, was auch immer. Aber wenn du eine AGI erreichen willst, willst du ja nicht kuratieren, sondern du willst ja die gesamte Welt erfassen. Mhm. Und wenn die es schaffen, die Welt zu simulieren, was man ja auch sieht, es gibt ja auch Projekt, ich muss kurz schauen, wie das heißt. Es gibt ja ein Google-Projekt, Alpha Earth, ja, was ja derzeit all die Satellitenbilder, die derzeit da sind, und all diese Informationen, die über die Erdoberfläche und Wäldern, über See, über alles Mögliche. Bis jetzt haben wir nur einen kleinen Bruchteil davon. Ne? Wir haben natürlich Satelliten und wir haben diese Bilder, aber wir haben keine Simulation der Welt. Aber mit Alpha Earth die haben jetzt hier Daten, wo sie quasi mit einem 10x10 Meter, mit einer 10x10 Meter Auflösung die gesamte Welt dargestellt haben. Ja? Und das ist jetzt etwas, wenn man das jetzt berücksichtigt, dass Google sowas hat, und dann einen Weltsimulator baut, was man damit alles tun könnte, wenn man genug Rechenleistung hätte. Ja,
ja. Wahnsinn. Ja, ja, okay. Das erklärt natürlich einiges. Und lustig ist ja, dass wir noch vor einigen Wochen, glaube ich, noch drüber gesprochen haben, dass wahrscheinlich die Rechenleistung gar nicht das ist, worauf es ankommt, sondern dass es eher die, die Weiterentwicklung der Modelle ist. Und jetzt haben wir ja im Prinzip beides, ne? Also wir haben die Weiterentwicklung der Modelle, aber wir brauchen natürlich trotzdem ordentlich Kapazitäten, die dahinter stehen. Und dann wird ein Schuh draus.
Ja, damals wussten wir halt auch noch nicht, dass Google sowas in petto hat, ne?
Also, ja.
Und da muss man ganz klar sagen, hätten wir das, also das ist halt ein klassisches Fail, ja. Also wir haben das falsch interpretiert, falsch wahrgenommen.
Aber wir sind ja ein transparenter Podcast, deshalb sprechen wir hier auch drüber.
Ja.
Und wir wissen wahrscheinlich noch einiges nicht, was da in Entwicklung ist oder was so vor dem Start steht. Wir sehen ja immer nur so die berühmte Spitze des Eisbergs, was man uns sehen lassen will, ja. Und mit dieser Überleitung würde ich mal noch zu einigen Kurzmeldungen übergehen, weil es gibt ja auch noch einige durchaus interessante neue Entwicklungen im Bereich der KI-Modelle. Fangen wir mal an mit Google Opal, ein Tool, das KI-Mini-Apps ohne Programmierung per natürlicher Sprache erstellt. Was ist das genau?
Also das hat mich tatsächlich gewundert, dass das nicht die Riesenwellen geschlagen hat. Ja, das ist so eine kleine Message, kleine News, die Google so nebenbei gelauncht hat. Und ich glaube, nur der Decoder hat irgendwie drüber geschrieben. Alle anderen haben sich da mal erwähnenswert gefunden. Und ich finde, das ist einer der wichtigsten Tools, die Google bis jetzt gebaut hat. Und wenn sie es tatsächlich schaffen und wenn sie das öffentlich, also halt auch einer großen Menge an Menschen zur Verfügung stellen oder es vielleicht in Gemini in die UI implementieren, dann könnte das wirklich der totale Gamechanger sein. Also was tut Google Opal? Also Opal ist quasi N8N in Sprache. Also wer N8N nicht kennt, N8N ist ein Startup, das halt so Workflow-Automatisierungen implementiert. Sowas wie Make, also wer make.com kennt, ja. Also wo man quasi so auf No-Code einfach so Workflows zusammenbauen kann und Konnektoren und all diese Sachen zusammenstopfen kann und da seine Automatisierungen und Agents verwalten kann. Und was jetzt Google gemacht hat, ist, auch wenn diese N8N und Make und wie sie alle heißen und Plump und gibt es halt einige solcher No-Code, Low-Code Tools, die halt diese Agenten derzeit, also die Agentenimplementierungen derzeit vorantreiben. Also wir zum Beispiel verwenden N8N für unsere Agentennetzwerke. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem komplex. Also es ist nicht einfach, über N8N Tool Usage und Agenten und die Modelle und MCP und all diese Konnektoren, die man da haben muss, es ist nicht einfach, so Workflows zu implementieren. Und Opal macht das vollautomatisch. Das heißt, du sagst ihm, hey, das ist jetzt irgendwie meine Webseite und ich möchte jetzt, dass du die Daten von meiner Webseite nimmst, auf meinen zusammenschreibst für einen Social Media Post für LinkedIn und dann auf LinkedIn postest. Und wenn das dann dort gepostet ist, bevor du das tust, geh bitte noch irgendein Bildgenerierungstool und erstelle dazu noch ein passendes Bild und gib das dann in den Post rein und poste es dann. Und wenn du das getan hast, schicke noch eine News raus und schreib bitte noch 5 meiner Leute an. Ja? Das wäre ein Workflow, den viele vielleicht irgendwie mühsam sich zusammenklicken können. Und das kannst du ihm einfach sagen. Und der baut das im Hintergrund mit seiner eigenen Workflow-Engine zusammen. Und kann das dann exekutieren und du kannst diesen Workflow dann auch teilen und sagen, hey, schau mal, was ich da gebaut habe und hier kannst du, verwende ich den auch. Und das ist schon, also wenn du normale User dazu befähigst, diese komplexen Workflow-Automation-Tools zu nutzen, dann enablest du quasi jeden User zum Agenten-Manager. Jeder kann jetzt hier selbst seine Agenten bauen. Und zwar durch einfache Sprache oder durch einen Prompt.
Es wird, sagen wir mal, die Abstraktionsebenen werden immer höher. Ne? Wenn ich überlege, früher, wenn man so programmiert hat in Maschinensprache, dann so auf Bit-Level, ja, dann irgendwann gab es halt wirklich, sagen wir mal, die natürlichen Programmiersprachen, in denen man dann schon so Anweisungen geben konnte. Das ging dann weiter über objektorientierte Programmiersprachen. Dann hat man irgendwann irgendwelche grafischen Oberflächen gehabt. Und jetzt habe ich im Prinzip, ne, also bin ich auf einer Ebene, da kann ich mit dem, mit meinem Tool so sprechen, fast wie mit einem Menschen, einfach was in Auftrag geben und um den Rest brauche ich mich gar nicht zu kümmern. Also das ist schon Wahnsinn.
Ja, es ist schon, also es ist ziemlich, und ich glaube, viele Leute sehen das jetzt gar nicht, dass das quasi einer der wichtigeren Punkte ist. Also gerade für diese Agentifizierung und für diese Automatisierung und Workflow Automation, die meisten scheitern eben an der Umsetzung, ja.
Richtig, genau. Und wollte jetzt gerade noch kurz sagen, du bist ja jetzt schon kurz auf dem Sprung, vor dem Sprung zu unserem Hauptthema. Bevor wir da aber hinkommen, lass uns noch kurz eine weitere Kurzmeldung aus dem Bereich KI's Next Topmodel bringen, nämlich Anthropic bringt Claude Opus 4.1 raus, was ja auch erwähnt werden muss, ne?
Ja, das ist jetzt, keiner kann sich's erlauben, auch nur eine einzige Woche hinterher zu sein. Ja, das ist quasi der Beweis. Also Anthropic hat jetzt Claude 4.1 rausgebracht. Und 4.1, also ist auch quasi genau der Vorsprung, den sie jetzt hier, also der Fortschritt, den sie hier mehr oder weniger tun. Also es ist wirklich nur eine leichte Verbesserung, aber immer noch ausreichend, um halt die Besten zu sein. Ja, also und das haben sie wahrscheinlich getan, weil sie wissen, dass GPT-5 rauskommen wird und dass Google vielleicht auch mit irgendwas nachschießt. Und sie können jetzt nicht hier irgendwie mit einem Modell drinnen bleiben, dass ihnen, und sobald GPT-5 rauskommt, springen ihnen alle Entwickler ab. Ja. Und verwenden dann nur mehr GPT-5. Deswegen sagen sie, hey, hier gibt's noch 4.1, das könnt ihr jetzt noch testen. Und zwar so lange, bis wir dann die nächste Version rausbringen. Das ist dann vielleicht Claude 5. Ja? Also, das ist so ein bisschen ein Hook, um um ihre Stammkundschaft daran zu halten, dass sie weiterhin dort engaged bleiben und dort sehen, oh, das ist ja noch besser, das geht ja noch schneller und das ist ja besser als meine bestehenden Tools, nur um die anderen davon abzuhalten, dass sie halt woanders ausprobieren und dann sagen, wow, das ist aber ein Sprung. Ja? Also ich glaube, das ist so die Strategie dahinter. Und sie haben auch mit dem Launch von 4.1 gesagt, und in den nächsten Wochen kommt noch was viel Besseres. Ja,
man muss ja die Leute bei der Stange halten. Ne? Und so ähnlich ist es jetzt auch, naja, wenn auch auf einem ganz anderen Niveau. Es gibt auch noch ein neues Image-Modell oder ein Text-zu-Bild-Modell. Und zwar Flux 1 Crea. Also wer Flux kennt, das war eigentlich immer schon eine ganz gute Alternative zu diesen ganzen kommerziellen Modellen. Und das stammt von Black Forest Labs und eben auch von Crea, mit dem man jetzt Bilder erstellen kann, die wohl nicht diesen typischen KI-Look haben. Also man hat ja oft das Problem, wenn man Bilder per KI erstellt, dass man denen halt ansieht, dass sie irgendwie KI erstellt sind. Ja, also das soll jetzt mit diesem Modell dann nicht mehr der Fall sein. Und dafür sorgt eben dann eine besondere Ästhetik, die dann eben eine natürliche Darstellung der Texturen schafft und so weiter. Ich persönlich probiere ja sowas auch immer ganz gerne aus. Ich glaube, das müsste man auch irgendwie in Hugging Face testen können. Da habe ich zumindest das vorherige Flux-Modell immer genutzt. Und da ich ja auch öfter mal Bilder erstelle für verschiedene Zwecke per KI, werde ich mir das natürlich auch anschauen. Und ja, finde ich eine gute Alternative, oder?
Ja, ich finde es auch gut. Also Black Forest Labs ist ja auch einer der wenigen gewesen, die halt wirklich auch jetzt nicht so restriktiv sind in vielerlei Hinsicht, auch sowas so Markenrechte und so angeht. Da ist auf jeden Fall ein sehr gutes Modell. Ich weiß gar nicht, ob es Open Source ist, aber ich glaube, es ist es ist auf jeden Fall auf GitHub verfügbar. Ja, es ist auf jeden Fall die nächste Evolutionsstufe, dass man halt das tatsächlich nicht mehr unterscheiden kann. Und ich bin sicher, die anderen haben das auch schon im Petto. Ja. Bei Flux ist das Gute, das ist eines der wenigen europäischen. Es ist ja ein deutsches Startup, dass wir da noch nicht den Anschluss verloren haben.
Ja, genau. Und das ist auch schön, wie gesagt, auch, dass man sieht, dass es eben auch hier im deutschsprachigen oder europäischen Raum, dass hier auch die Entwicklung weitergeht. Ja, und damit lass uns übergehen zu unserem heutigen Hauptthema, was uns beide persönlich ja auch umtreibt, muss man sagen, weil wir ja auch in einem Bereich tätig sind, der mehr und mehr auch KI bestimmt ist. Und das Stichwort lautet AI Anxiety, also auf Deutsch die Angst vor KI. Und die durchdringt ja inzwischen viele Lebensbereiche. Sag mal, in erster Linie oder viele machen sich Gedanken, oh, wie wirkt sich KI auf meinen Job aus? Ist mein Job noch sicher? Habe ich in einem Jahr noch was zu tun oder werde ich durch einen KI-Agenten abgelöst? Aber auch so Grundängste, ja, also der Mensch ist ja eher nicht so Veränderungen zugetan in seinem Grundwesen, sage ich mal. Ja, und Veränderung ist, glaube ich, das Wort, was unsere heutige Zeit prägt. Und da spielt die KI natürlich auch eine wichtige Rolle. Ich mache mir auch oft Gedanken drüber. Also wie geht's weiter? Was habe ich in Zukunft noch? Was kann ich für einen Mehrwert bringen, wenn die KI vieles übernimmt? Du denkst ja auch viel drüber nach. Wir unterhalten uns da auch regelmäßig drüber. Die Frage ist jetzt einfach, wie geht man mit diesem ganzen Thema KI-Angst oder AI-Anxiety um? Da wäre meine Frage jetzt an dich. Siehst du da jetzt eher so die Chancen und Möglichkeiten überwiegen? Oder würdest du eher sagen, das hält sich so die Waage? Also die Sorgen vor, keine Ahnung, möglichen Veränderungen und eben auch die positiven Aspekte. Was ist so deine Einschätzung?
Puh, also es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich stark beschäftigt und auch für meine Firma. Ich erzähle ja immer, was wir nicht alles schon implementiert haben und wie gut wir nicht schon Fortschritte machen und die Effizienzsteigerung und all die Tools und Möglichkeiten, Automatisierungen, die wir eingeführt haben. Also eigentlich sollte man annehmen, wir sind überhaupt nicht betroffen. Die Wahrheit ist aber, es gibt einen Teil unseres Unternehmens, der sehr stark betroffen ist, und das ist einfach die Kundenakquise. Ja? Also einfach, wir waren nie darauf angewiesen, Kunden zu akquirieren, sondern die Kunden sind zu uns gekommen, weil wir halt viel SEO gemacht haben und wir eine Präsenz haben. Und das ist ja auch unsere Unterscheidungsmerkmal immer gewesen. Das heißt, wir haben keine Vertriebsmannschaft draußen, die irgendwie irgendwelche Leute durchtelefoniert oder irgendwo herumfährt und irgendwelchen Kunden versucht, unsere Produkte zu verkaufen, sondern wir überzeugen mit unseren Leistungen, ja, und mit unseren Produkten, mit der Darstellung und der transparenten Art und Weise, wie wir arbeiten, was wir genau tun, was ist dabei, was ist nicht dabei. Und das wird jetzt verloren gehen, weil ein großer Teil davon ist natürlich über die Suchmaschine, über Google gekommen. Natürlich gibt es halt auch einen Teil über LinkedIn und über Social Media und Direct. Und jetzt sind wir ja auch schon 11 Jahre am Markt. Also es gibt durchaus schon eine große Stammkundschaft, die uns auch weiterempfiehlt, also Word of Mouth ist natürlich ein Thema, aber es verändert trotzdem alles. Also es verändert einfach alles und es ist nicht klar, dass wir überleben werden. Ne? Also und ich sage das deswegen auch sehr klar, weil man sich nicht sicher sein kann in der heutigen Zeit, dass egal wie gut man ist, dass man trotzdem überleben wird. Das heißt, und das muss man sich da muss man sich darüber im Klaren sein. Und ich meine, in der Vergangenheit, wenn man so eine Firma aufbaut, macht man viele Fehler und man versagt. Ja? Also ich bin so oft in meinem Leben gescheitert, ich kann es gar nicht zählen. Ja? Und in der Aufbauphase der Firma gab es jedes Jahr irgendwie die Phase, wo man sich dann überlegt hat, okay, jetzt habe ich richtig ins Klo gegriffen und habe es richtig, richtig versemmelt und jetzt geht's zu Ende. Ne? Aber man macht weiter, man überlegt sich eine Strategie, man sagt, okay, jetzt habe ich ins Klo gegriffen, jetzt tue ich mich wieder abputzen, stehe auf und mache weiter. Ja? Und dieser Optimismus, den man da hat und den man auch gelernt hat in der Zeit, der macht einen natürlich recht resilient oder halt irgendwie gibt einem irgendwie so ein bisschen Vertrauen, dass das vielleicht dieses Mal auch so ist. Aber so wie es jetzt ist, war es noch nie. Ja? Das heißt, es mag schon sein, dass ich versage und Entscheidungen treffe, die falsch sind. Aber auch wenn ich nicht versage, kann ich trotzdem scheitern. Und das macht jetzt das heißt, du hast einen weiteren Unsicherheitsfaktor, der halt aus Makrosicht, ja, und aus der Welt, du hast keinen Einfluss darauf, ja. Natürlich versuchen wir und auch ich, diesen Einfluss wieder zu gewinnen, indem wir mit dir halt irgendwelche Strategien entwickeln, wie wir in dieser neuen, modernen Welt uns zu überlegen, wie könnte sie denn aussehen, um dann Strategien zu entwickeln, um in dieser zukünftigen Welt, wo wir nicht genau wissen, wie sie sein wird, aber uns denken, das ist so sollte es sein, oder das ist aus der heutigen Sicht unsere Wahrnehmung, wie es sein wird, und basierend auf dem treffen wir unsere Entscheidungen. Aber was wir jetzt schon gesehen haben, ist, dass alle Prognosen, die wir bis jetzt getroffen haben, nicht so eingetroffen sind, sondern noch viel schlimmer, stärker, in einer ganz anderen Form waren, als wir das angenommen haben. Ja? Das heißt, es ist eine totale Unsicherheit da. Und als Geschäftsführer ist es halt immer so, natürlich, ich habe mein Leben lang immer Unsicherheiten und ich muss immer Entscheidungen treffen, basierend auf Unsicherheiten und auf Informationen, die ich nicht habe. Aber es gibt immer eine Art Bauchgefühl oder irgendeine Intuition oder irgendwelche Daten, Zahlen, Fakten, an die man sich klammern kann, um sich selbst das zu rechtfertigen. Und das ist im Moment kaum vorhanden. Also all die Hypothesen, die ich bis jetzt aufgestellt habe, wie sich die Welt verändern wird oder die zukünftige Welt, das ist nicht eingetroffen oder nicht in der Form eingetroffen, wie ich es geglaubt habe. Und das gibt mir noch weniger Sicherheit. Das heißt, das Einzige, was ich tun kann, ist einfach Entscheidungen treffen, einfach einen Weg zu gehen und zu hoffen, dass es wird. Ja. Aber das heißt, mein Versagen ist implizit. Ja. Also es wäre reines Glück, wenn wir nicht versagen. Und macht schon schwierig, also auch fürs eigene Ego. Ja. Zu wissen, alles, was du tust, hat nichts mit Wissen zu tun, sondern rein mit Glück. Ja.
Ja, die Frage ist halt auch, daraus leiten sich ja mehrere Fragen ab, sagen wir mal so. Also auf der grundsätzlichen Ebene ist ja erstmal, sind ja Strategien gefragt, wie gehe ich überhaupt mit so einer Unsicherheit um oder wie kann ich mit solchen Gefühlen der Unsicherheit, vielleicht auch der Angst umgehen? Ja, da gibt's ja auch verschiedene Ansätze. Ich kann mich zum Beispiel mit anderen austauschen, mit Gleichgesinnten, die vielleicht ähnlich empfinden, die vielleicht auch Sorge haben, dass sie betroffen sind oder die vielleicht sogar schon die Auswirkungen zu spüren bekommen haben. Man hört ja auch, dass schon gewisse Jobs abgebaut werden in bestimmten Bereichen, ja, und dass man sich da austauscht, das wäre eine Möglichkeit. Da gibt es natürlich auch, sagen wir mal so, aus der Psychologie, das weißt du ja auch, als studierter Psychologe, also nicht Psychologe, ich weiß gar nicht, hast du einen Abschluss in Psychologie oder?
Ich hab Psychologie nie abgeschlossen, sondern habe im zweiten Abschnitt habe ich es dann beendet. Und ja. Zu meiner Zeit war das drei Abschnitte. Also der zweite Abschnitt wäre da sozusagen der Bachelor. Ja. Und der dritte Abschnitt ist dann der Magister. Ja. Und ich habe die Bachelorarbeit gar nicht erst geschrieben, mir das dann schon zu blöd war.
Okay, aber du hast Psychologie studiert. Insofern wärst du, denke ich, da auch schon einiges in dem Bereich, auch solche, ich sage, Coping-Strategien nennt man das ja, glaube ich, auch in der Psychologie. Ja, also wie man mit solchen Dingen umgeht. Das gilt für die AI-Anxiety genauso wie für andere Ängste vor Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, also wenn man mal so sieht, ist es ja nichts anderes als keine Ahnung, Dinge wie Angst vor Klimawandel, Angst vor Krieg, lauter Dinge, die passieren können, die ich nicht beeinflussen kann. Und die Frage, wie gehe ich mit sowas um? Ja, also das greift da genauso. Vielleicht nur, dass vielleicht die Eintrittswahrscheinlichkeit bei dem, also bei dieser KI, bei den KI-Auswirkungen, dass die höher sind als vielleicht bei den anderen Sachen oder dass sie kurzfristiger eintreten können als die anderen Dinge. Ja, das wäre vielleicht so eine Ebene, wo man es vergleichen kann. Ja, und wenn man dann so in der auf der operativen Ebene sind, also wie kann ich konkret mit der Situation umgehen? Da kann man ja schon sagen, okay, das klassische Risikomanagement könnte man da anwenden. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich befürchte, dass das Risiko eintritt, ich könnte meinen Job durch KI verlieren, dass ich einen Plan B habe. Was mache ich dann? Suche ich mir vielleicht jetzt schon was raus, was ich tun kann, was von KI vielleicht nicht oder noch nicht beeinflusst wird? Ja. Jeder von uns hat ja.
Das ist ja genau die Schwierigkeit. Ne? Erstens einmal deine Hypothese mit dem, also ich glaube, der Stephen Covey war es mit dem Circle of Influence und Circle of Concerns, ne? Also den Bereich, den man sozusagen beeinflussen kann, ja. Und der Bereich, der einen beängstigt. Ja? Mhm. Und seine Hypothese, ich glaube, in dem uralten Buch, der Seven Highly Efficient Habits of Highly Efficient People oder so, ja. Wo er dann sagt, okay, du solltest dich immer nur auf die Dinge konzentrieren, auf die du Kontrolle hast. Jetzt ist es natürlich richtig, dass man das tut und jeder tut das und Risikomanagement ist genau dieser Ansatz. Das heißt, man macht eine Analyse, okay, was wäre, wenn, ja? Und wie kann man dieses Risiko reduzieren in jedem Aspekt? Jetzt ist es aber so, dass die Geschwindigkeit so schnell ist und dass all die Hypothesen, die man getroffen hat, und das ist ja immer im Risikomanagement muss man ja auch Hypothesen treffen, welches Risiko tatsächlich da ist. Und bis jetzt hat man nicht mit diesen Risiken gerechnet. Man hat immer davon gerechnet, dass es makro-mikroökonomische Effekte gibt, ja? Es gibt vielleicht Brancheneffekte, es gibt vielleicht einzelne Disruptoren, die Märkte durchdringen. Aber jetzt ist es so, dass die gesamte Welt in Frage gestellt wird. Das heißt, der Circle of Concern wird so groß und der Circle of Influence wird immer kleiner. Mhm. Das heißt, du hast automatisch eine gewisse Anspannung und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, weil du es nicht kontrollieren kannst. Und auch deine Ansätze des Risikomanagements sind nur Schall und Rauch, weil alles, was du glaubst, als Risiko minimieren zu können, sich innerhalb von kürzester Zeit auflöst. Das ist, glaube ich, so dieses Thema aktuell. Und das ist auch das, was mich total, also ich bin wirklich kein ängstlicher Mensch und ich bin schon so oft in meinem Leben gescheitert und bin auf die Fresse gefallen und bin immer wieder aufgestanden, habe auch öffentlich über mein Scheitern schon immer geredet. Du hast es nicht unter Kontrolle, ja. Und das macht selbst mich unsicher, ja. Ich, der weiß, dass ich oft gescheitert bin und immer wieder aufgestanden bin. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal aufstehen kann oder ob ich überhaupt die Fähigkeit dazu haben werde, weil sich die Welt so verändert hat, dass es keine Option gibt.
Ja, vielleicht zwei Gedanken dazu. Also zum Ersten ist es ja so, wenn du sagst, der Einflussbereich wird immer kleiner, dann könnte das ja auch umgekehrt dazu führen, dass du sagst, okay, die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, ja, da mache ich mir auch keinen Kopf, weil ich kann sie halt nicht beeinflussen. Und wenn ich immer weniger beeinflussen kann, muss ich mir auch immer weniger Sorgen machen. Könnte man so sehen, ja, positiv formuliert. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es trotz dieser ganzen Entwicklung einige Konstanten gibt, die zumindest mal noch auf absehbare Zeit Gültigkeit haben werden. Also zum Beispiel dass es soziale, zwischenmenschliche Faktoren gibt, die den Menschen auch weiterhin wichtig sein werden. Ja, also dass ich immer noch lieber mit dir jetzt mich unterhalte als mit einem KI-Bot, ja, oder dass Emotionen wichtig sind, ja, dass das Miteinander wichtig ist und alles, was man darauf aufbauen kann, auch jetzt beruflich, aber nicht nur, Hypothese. Also auch gesellschaftlich, ja.
Das ist deine Hypothese.
Das ist eine Hypothese, natürlich. Aber im Prinzip mein ganzes Leben besteht ja aus Hypothesen. Ne? Selbst die Mathematik, auch wenn Dinge beweisbar sind, sind letztendlich Hypothesen. Mit denen muss man halt irgendwie leben. Ja? Die ein oder andere wird dann in sich zusammenfallen, ganz klar. Aber ich versuche dann halt mir so für mich, es geht ja auch darum, wie ich damit umgehe jetzt als Individuum, geht ja auch darum, wie ich mit diesen Hypothesen umgehe und welche ich mir da aussuche. Klar kann ich dann auch eines Besseren belehrt werden, aber es geht ja auch hier um das Gefühl der Angst und Angst kann man natürlich am besten für sich selbst behandeln und vielleicht besiegen. Das wäre jetzt so mein Ansatz zum Beispiel. Also zu gucken, was kann ich in Zukunft noch oder worauf kann ich noch bauen, worauf kann ich noch setzen. Und dann vielleicht auch wirklich diese Haltung zu haben, alles, was ich nicht beeinflussen kann, da mache ich mir auch keinen Kopf drum, ja, weil es wird eh passieren. Vielleicht ist das schon ein Weg, wie ich ganz gut in die weitere Zukunft kommen kann.
Also ich gebe dir mal ein anderes Bild, ja. Also ich sage immer, mit vollen Hosen ist gut stinken, ja. Also sowohl du als auch ich sind privilegiert in vielerlei Hinsicht, ja. Wir haben einen guten Job, wir verdienen gutes Geld, wir haben genug Reserven, um eine lange Zeit auszuhalten. Und selbst wenn die Welt um uns herum sehr grau und dunkel wird, haben wir noch immer recht viel Licht, sage ich jetzt einmal, ja, um das jetzt einfach bildlich zu machen. Mhm. So ist es aber nicht überall. Wir zählen zu einer Minderheit von privilegierten Menschen. Aber ein großer Teil meiner Umgebung sind nicht so privilegierte Menschen. Und diese Leute haben nicht das Glück, dass sie diese Ausbildung haben oder diese Reputation haben oder eine finanzielle Reserven haben. Und die Auswirkungen auf diese Menschen wird auch Auswirkungen auf mich haben. Und selbst wenn ich selber in der Lage bin, für mich einen Weg zu finden, wird die Umwelt mich erschlagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Die natürlich nicht verändern kann. Ich habe nicht genug Ressourcen, um mein gesamtes Umfeld, meine Freunde, meine Familie irgendwie so auf dem Level zu halten, wie ich es für mich könnte. Und das verändert nochmal was. Ja? Und wenn man das jetzt noch weiter denkt, auf ganze Schichten, also die sozialen Schichten, die wir hier haben, und der Umbruch, der bevorsteht. Das heißt, wenn es tatsächlich so kommen sollte, das ist wieder eine Hypothese, dass die KI einen großen Jobloss in gebildeten Schichten, also ungebildeten Schichten auslösen wird, dass eine Konzentration von Kapital nach oben bringen wird, wird das soziale Unruhen irgendwie auslösen. Und diese sozialen Unruhen, von denen können wir uns nicht verbergen. Wir können uns davor nicht schützen, weil sollten die tatsächlich so eintreten, wie sie sind, dann werden sie massiv sein. Und dann hat man diese Billionärsfarmen in Neuseeland, ja, wo sich dann irgendwie der Peter Thiel mit dem Elon Musk und mit Zuckerberg irgendwie auf einer Ranch irgendwie zurückziehen und dort irgendwelche Entscheidungen treffen, was die Weltbevölkerung angeht. Aber es ist, also das ist jetzt dystopisch. Ja, das ist jetzt die dystopische Extrapolation.
Wenig.
Ja.
Ja, aber gut, ist ja gut. Da haben wir so diese beiden, wie soll ich sagen, so diese konträren Perspektiven mal gegenübergestellt.
Genau, also was machst du in diesem Szenario, ne? Dann bist du natürlich, du bist ein Teil dieser Welt. Es ist egal, wie du es machst, du bist Teil dieser Welt und du wirst mitschwimmen, egal auf welchem Level du bist, ja? Und wie gesagt, ich mache mir um mich selber keine Sorgen, ja? Ich werde schon irgendeinen Weg finden. Aber es gibt genug Menschen, mit denen ich befreundet bin oder mit denen ich irgendwie meine Zeit verbringe, bei denen das nicht so gehen wird. Und ja, das wird Einfluss auf mich haben.
Ja, aber jetzt mal die Frage, weil du jetzt sagst, es werden Jobs auch in den sogenannten unteren Schichten wegfallen. Glaubst du das oder glaubst du nicht eher, dass, also kann es nicht eher sein, dass eher so Geistesjobs, Kopfarbeitjobs wegfallen werden, aber dass solche, sagen wir mal, die klassischen Arbeiterjobs, die klassischen oder handwerkliche Dinge, Pflege, Erziehung und so weiter, dass die, sagen wir mal, vergleichsweise weniger betroffen sein werden, erstmal, dass es also vielleicht eher so den oberen Mittelstand oder sagen wir mal auch so die Akademiker treffen wird. Und dass es vielleicht da sogar zu einer gewissen Umverteilung von oben nach unten kommen wird, wenn man das jetzt mal so mit oben und unten bezeichnen möchte.
Das kann man schon so sehen. Das kann man schon so sehen. Also, und das ist sicher in erster Instanz wird das sicher so sein. Aber wir haben ja heute zum Beispiel das neue Modell von Google gesehen, ja. Und ich hatte ja letztes Jahr die Hypothese, dass dieses Jahr das Jahr der Robotik sein wird, ja. Das hat sich als falsch herausgestellt. Das ist das Jahr der Agenten. Das heißt, es ist nicht in der physischen Welt, sondern es ist in der virtuellen Welt. Das heißt, es ist eher Wissensarbeit betroffen. Das heißt aber nicht, dass nächstes Jahr nicht das Jahr der Robotik ist. Weil wenn wir genug Rechenkapazitäten haben und wir diese Simulationen haben, dann können in kürzester Zeit Roboter sehr günstig produziert werden, die ganze Jobs einfach wegfegen. Ja? Das heißt, nur weil wir jetzt als elitäre Schicht der Wissensarbeiter, ja, glauben, es betrifft uns und wir jammern jetzt auf LinkedIn über Anxiety, ja, und Angst, dass uns das jetzt selbst betrifft, ja, heißt das nicht, dass die nicht wissen, dass es sie betrifft, dass es sie nicht trifft. Nur weil sie nicht wissen, dass es sie treffen wird, heißt das nicht, dass sie davon ausgenommen sind. Es heißt nur, dass sie sich nicht damit beschäftigen. Und es wird kommen. Es ist die Frage, wann. Und je schneller der Ausbau dieser KI kommt und je schneller auch der Fortschritt voranschreitet, desto eher werden wird alles in Frage gestellt. Ja? Und das ist ja die Schwierigkeit. Und deswegen ist es auch für mich jetzt schwierig, weil was mache ich jetzt mit meiner Firma? Ich könnte jetzt sagen, ach, drauf geschissen, ich mache jetzt alles zu und schaue, dass ich irgendwie überlebe oder vielleicht, nur noch blöd über AI rede und andere Leute darin berate, ja. Und dann wird da schon irgendwie ein Schuh draus, ja. Aber
zum Beispiel, ich weiß es nicht. Aber ja, Beratung ist ja bestimmt etwas, in das sich einige dann flüchten werden, auch wenn sie sagen, okay, meine bisherige Tätigkeit ist durch KI ersetzt, dann geht man halt eine Ebene höher und sagt, okay, KI ist überall, also berate ich halt, wie man KI nutzen kann oder wie man sich vor KI schützen kann oder was auch immer. Ja? Eine Möglichkeit.
Ja, also das ist etwas, was wir uns auch schon überlegt haben, also dass wir eine Tochterfirma gründen, die einfach unsere Automatisierungserfahrungen quasi in irgendeiner Art und Weise monetarisiert, weil es unsicher ist, ob unser Geschäftsmodell in Zukunft in der Form noch existieren wird. Ja? auch in Betracht der ganzen Automatisierung, auch in der Robotik. Also ich sage jetzt mal, nächsten 2 Jahre habe ich jetzt keine Sorgen. Vielleicht 5 Jahre, da könnte die Welt schon ganz anders ausschauen. Ja? Nachdem ich das nicht sagen kann, müsste ich heute schon meine ersten Schritte unternehmen, um dieses Risiko in irgendeiner Art und Weise zu adressieren. Aber was tun? Ne? Also außer halt jetzt vielleicht eine Tochterfirma zu gründen, die genau quasi den aktuellen Trend versucht auszunutzen, ja, oder Trend versucht irgendwie zu reiten, ja. Aber das heißt ja nicht, dass das erfolgreich wird. Jeder, der schon mal ein Startup gehabt hat, der weiß, dass 99% aller Startups eigentlich scheitern, ja.
Ja, aber das ist doch wahrscheinlich auch genau der Weg, den viele dann wahrscheinlich, ob sie wollen oder nicht, gehen müssen, dass sie dann versuchen, neue Dinge auszuprobieren, dass sie dann wahrscheinlich scheitern, wieder was Neues ausprobieren. Bloß natürlich mit der kleinen, aber feinen Änderung, dass während sie Dinge probieren, vielleicht schon wieder sich der Handlungsspielraum weiter einengt, sodass sie für ihre neuen Versuche dann gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, die sie vielleicht vor ihrem ersten Versuch hatten. Ja? Das heißt also, wir laufen hier auf eine auf so eine Verengung unserer Möglichkeiten zu, was jetzt natürlich auch nicht gerade geeignet ist, die Ängste vor der ganzen Entwicklung zu zerstreuen. Wahrscheinlich, um nochmal bei dem Thema Angst als Gefühl zu bleiben, ja. Wie ist das in der Psychologie? Unterscheidet man doch zwischen Angst und Furcht, ne? Ich glaube, ja. Eines von beiden, ist es Angst? Angst ist etwas vor etwas Unbestimmtem, nee, oder Furcht ist etwas vor was Unbestimmtem, ja? Und Angst ist, glaube ich, vor was Konkretem. Oder weißt du es noch?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt eine Unterscheidung.
Ich kann es nie auseinanderhalten.
Ja. Ja. Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Also an alle Psychologen da draußen, schreibt uns doch mal, was ist die richtige Definition? Ich habe nämlich jetzt auch gerade, ich will es jetzt nicht googeln, da will ich jetzt einfach mal, setze ich jetzt mal so auf unsere Follower-Power. Jedenfalls, was ich meine ist, bewegen wir uns hier in einem Bereich der Sorge, nenne ich es mal, vor etwas Unbestimmtem oder eher vor etwas Bestimmtem oder beides? Ja, es hat vielleicht von beiden was. Ja, weil erstens, es gibt ja konkrete Szenarien, konkrete Entwicklungen, die mich in Sorge versetzen können. Aber was wahrscheinlich noch viel größer ist, diese große Wolke des Unbekannten, was könnte kommen, die ich jetzt noch gar nicht kennen kann, die ist natürlich enorm. Ne? Und damit müssen wir irgendwie klarkommen.
Also alles, was ich wahrnehmen kann, damit kann ich mich konfrontieren. Und kann mir selbst die Angst davon nehmen. Also das ist meiner Meinung nach nicht das Thema. All die Dinge, die unbekannt sind, das ist eher die Gefahr. Und das ist im Moment gerade halt eben wir sind halt in einer fast-moving world, die so viele Unbekannte hat. Und wir haben auch nicht in unserer Bubble oder in unserer Welt, in der wir jetzt leben, nicht die Fähigkeiten und die Möglichkeiten reinzuschauen, wo das alles hingeht. Ja, ein Sam Altman oder ein Elon Musk oder ein Mark Zuckerberg oder selbst die Hyperscaler, Damis Hassabis oder so, die sehen schon, wo die Welt hingeht und die haben vielleicht auch schon sich Gedanken darüber gemacht, wie sich diese Welt entwickeln könnte. Ja. Ich gehe mal nicht davon aus, dass alles irgendwie diese James Bond Bösewichte sind, ja, und die Weltherrschaft an sich reißen wollen, sondern dass da auch Menschen sind, die halt gesamtgesellschaftlich denken wollen und auch Überlegungen haben und auch sich Gedanken darüber machen, was das für Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft hat. Und selbst wenn man jetzt rein vom Kapitalismus ausgeht, gibt es Regulative, ne? Also du kannst den Kapitalismus, der Kapitalismus geht nur so lange, solange halt auch das Kapital und auch die Profite da sind. Und wenn die Gesellschaft sozusagen dann nicht mehr den Konsum hat und auch nicht mehr die Fähigkeiten hat, das Geld auszugeben, wo soll das denn herkommen? Ja, also das heißt, sie müssen das auch in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen, selbst wenn man quasi diesen Turbokapitalismus aus den USA hernimmt und auch eben davon ausgeht, dass das alles Bösewichte sind, ja, müssen die trotzdem, sind die trotzdem angewiesen auf das Plebs, ja, wie uns. weil sie müssen ihnen das Entertainment, das Geld, die Produkte, all diese Dinge müssen wir ja auch bezahlen. Aber das heißt, man könnte davon ausgehen, als Grundannahme, es gibt, es wird eher besser als schlechter, damit eben diese Turbokapitalisten ein schönes Leben haben und immer mehr Kapital anhäufen können. Man könnte aber auch davon ausgehen, dass es ähnlich wird wie halt zur Sklavenzeit. Ja? Dass halt nur noch mehr Menschen wie Sklaven Tätigkeiten tun, um halt einer Elite von einer Gruppe das Leben schön zu machen. Also ja, also das sind die zwei extremen Welt, also die extremen Sichtweisen der Welt der zukünftigen. Ja.
Was wollen wir denn unseren Hörerinnen und Hörern für konkrete Tipps mit auf den Weg geben, damit sie jetzt nicht so ganz pessimistisch aus dieser Folge rausgehen? Also was kann ich jetzt als Einzelner, der sich Sorgen macht, konkret machen, um meine Sorgen ein bisschen kleiner werden zu lassen? Also zum Beispiel, sollte ich jetzt regelmäßig unseren Podcast hören, damit ich immer auf dem neuesten Stand bin, was KI angeht, damit ich da zumindest mal reagieren oder mitreden kann? Oder was würdest du da konkret empfehlen?
Ja, also jede Bedrohung, die man wahrnehmen kann, die kann man auch meistern. Also das ist mal eine Grundhypothese. Wenn du eine Bedrohung nicht siehst, dann wird sie dich überwältigen. Das heißt, es ist sicher nicht schlecht, sich damit zu beschäftigen, um die Bedrohungen zu sehen und um die Fähigkeit zu bekommen, darauf reagieren zu können und auch sich darüber zu informieren, was ändert sich denn in der Welt, wo muss ich mich denn eingliedern, um zumindest diese nächste Welle zu überleben. Weil das wird alles in Wellen kommen. Das heißt, ich muss vielleicht gar nicht darüber nachdenken, was wird in 10 Jahren sein, sondern immer nur die nächste Welle überleben. Und das werde ich nur schaffen, wenn ich darüber informiert bin. Gleichzeitig muss ich mich immer Ungewissheiten aussetzen, um aus meiner Komfortzone rauszukommen. Das heißt, das ist etwas, was wir schon oft besprochen haben. Antifragilität, sich do something scary every day. Ja, also mein Motto seit vielen Jahrzehnten, um sich selbst davor zu bewahren, in der Komfortzone liegen zu bleiben und dann auch dort zu sterben. Sondern einfach immer weiter sich aussetzen, schauen, dass man immer antifragiler, resilienter oder halt robuster wird, um auch die nächste Welle zu überleben, um dann auch die Kraft zu haben, sich wieder aufzurappeln und das nächste Ding anzugehen. Und immer nur einen Schritt nach dem anderen. Also das ist immer mein Ding und das ist natürlich immer leicht gesagt, ja. Und natürlich, wie gesagt, mit vollen Hosen ist gut stinken, ja. Optimistisch bleiben, ja. Also an die eigenen Fähigkeiten glauben, an Change als Lebenskonzept wahrzunehmen. Also es wird die nächste Zeit nur mehr Veränderung geben. Es ist nicht so, dass du dich ausruhen kannst auf dem, was du jetzt tust. Veränderung ist der Standard. Das ist klingt jetzt sehr so dahingesagt, ja, aber das ist tatsächlich einfach, das muss sich jeder muss sich dem klar werden, dass jetzt Veränderung passieren wird und jeder muss sich überlegen, wie er mit dieser Veränderung umgeht. Ja. Was ist dein Tipp?
Also ich finde das sehr gut, was du gesagt hast. Also ich würde auch jetzt dazu raten, also optimistisch zu bleiben. Also eine positive Grundeinstellung kann sicherlich nie schaden, in allen Lebenslagen. Und dann, ich fand auch dein Bild mit den Wellen gut. Also es ist ja wie mit allem, wenn man eine Aufgabe nicht als großen Berg sieht, sondern die zerlegt in einzelne Schritte, die man dann leichter bewältigen kann, dann fühlt sich das auch viel besser an und man hat auch eher das Gefühl, es schaffen zu können. Und also diese beiden Sachen würde ich da auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ja, wie gesagt, mein nächster Rat wäre zu versuchen, da auf dem Laufenden zu bleiben. Also auch eher so zu versuchen, was jetzt die Informationslage angeht, da zum informierten Kreis auch zu gehören, sich möglichst wenig überraschen zu lassen und sich auch auf seine eigenen Werte zu fokussieren. Ich glaube, das ist halt was uns ausmacht, unsere Überzeugung, unsere Werte, auch unser Miteinander. Das ist etwas, was die KI, glaube ich, nie wird komplett ersetzen können. Was auch immer wir daraus dann machen, wird sich dann im Einzelfall zeigen. Aber ich glaube, das sind so die Dinge, die man jetzt so auf der allgemeinen Ebene empfehlen kann. Und natürlich, wie gesagt, jede Woche unseren Podcast hören, das kann auch nicht schaden. Da würdest du zustimmen, oder?
Absolut, absolut.
Absolut. Angesichts also, der Zeit.
Wenn ihr dystopische Weltanschauungen anhören wollt, dann seid ihr bei uns richtig.
Genau, wenn ihr mal so richtig schlecht drauf sein wollt, dann schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Und nee, also wenn ihr die Zeit auch habt, weil wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde 20. Ich glaube, wir haben unseren eigenen persönlichen Rekord schon wieder geschlagen. Aber das war ja auch klar, angesichts der vielen News, die es jetzt gab und eben auch aufgrund dieses Themas, was uns ja auch wirklich auf dem Herzen liegt, ist es, glaube ich, auch angemessen, dass wir uns diese Zeit genommen haben. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt auch mal gut sein an dieser Stelle. Nächste Woche haben wir bestimmt auch wieder vieles zu besprechen. Und so bleibt mir eigentlich nur an dieser Stelle, mich wieder bei dir zu bedanken für das tolle Gespräch und für den Informations- und Gedankenaustausch. Hat wieder viel Spaß gemacht mit dir, Yusuf. Und ja, freue mich selbstverständlich auch schon auf das nächste Mal. Und an dieser Stelle dann von meiner Seite verabschiede ich mich schon mal von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und damit tschüss.
Ja, danke, danke. Ich möchte mich auch bedanken für alle, die bis jetzt noch zugehört haben und die sich noch nicht irgendwie die Pulsadern aufgeschnitten haben. nein, also wir haben alle Richtungen, also alle. Wir versuchen immer, alle Seiten gleich mit gleich viel Licht darzustellen. Grundsätzlich aber bin ich ein Optimist und ich werde auch immer ein Optimist bleiben. Und das rate ich auch jedem, weil sich es einfach als Optimist viel besser lebt. Auch wenn viele Dinge einen immer wieder hart treffen, und man vielleicht versagt oder alle möglichen Dinge, die einem irgendwie ein schlechtes Gefühl geben, ist mit Optimismus immer eine Spur besser. Und natürlich auch zusammenrücken. Also gerade wenn es hart wird, zusammenrücken, sich austauschen mit anderen, das hilft immer. Und ja, das ist auch mein Tip of the Week. danke an alle, die jetzt noch zugehört haben. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und freue mich dann, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Sehr gerne könnt ihr uns auch bewerten und schreiben auf LinkedIn oder direkt in der Podcast-App. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.